Ja, noch heute erstaunt es, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte auf fast einhellige Zustimmung in der Generalversammlung der UNO stieß. Auch damals befanden sich die beteiligten Staaten in einer Reihe von schwerster Konflikte. Nach zweijähriger Debatte wurde diese historische Resolution 217 vom 10. Dezember 1948 proklamiert. Erstmals in der Geschichte hatte man sich auf weltweit geltende Menschenrechte geeinigt, auf ein gemeinsames Verständnis der Menschenwürde. Menschen aus allen Kontinenten hatten an der Erklärung mitgewirkt und unterschiedliche Rechtskulturen eingebracht. Niemand sollte mehr wegen seiner Herkunft oder sonstiger Merkmale diskriminiert werden. Obwohl der nächste große Schritt, die Verabschiedung der beiden politischen und sozialen Menschenrechtspakete, dann 20 Jahre dauerte und noch weitere 10 Jahre, bis sie dann verbindlich in Kraft getreten sind, so war die Grundstimmung doch immer, es dauert zwar alles recht lang, aber die Entwicklung geht prinzipiell immer nach vorne. Nun 2018 gewinnen wir, wahrscheinlich viele von uns, den Eindruck, dass sich diese Grundstimmung gewandelt hat und dass nicht viel übrig bliebe, würden sich die Mächtigen dieser Welt heute zusammensetzen und über die allgemeine Erklärung der Menschenrechte beraten. Ja, herzlich willkommen im Kepler-Salon im Namen von der Friedensinitiative der Stadt Linz, also Friedensstadt Linz, Kepler-Salon und Amnesty International. Mein Name ist Silvia Pumberger, ich bin einerseits engagiert bei der Friedensinitiative und seit 25 Jahren auch aktiv bei Amnesty. Es gibt in Linz übrigens eine Gruppe seit 1972, also auch schon recht lange. Und ich freue mich sehr, meine Gäste heute zu begrüßen zu können. Das ist Annemarie Schlack. Guten Abend, liebe Annemarie, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich. Danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
And a very warm welcome, Aaron.
Thank you.
Aaron Demeter von Amnesty International Ungarn. Ich habe versucht, Ungarisch, I tried to say welcome in Hungarian, but I didn't make it, I'm sorry.
It's fine.
It's just a Linz fan, this is all. Und vielen Dank an Stefan Sieberer, der die Übersetzung macht. Das es wird so ablaufen. Aaron spricht ja Englisch und wir, also wie es üblich ist im Kepler-Salon, also wir geben so 30 Minuten unseren Input. Und also Aaron, nachdem Aaron Englisch spricht, wird er übersetzt von Stefan, also auf Deutsch. Und dann im Anschluss gibt es eine Diskussion und wie gesagt, wird er auch die Übersetzung dann machen. Vielen Dank fürs
Bitte.
Für die Übersetzung. Ja, liebe Anne, ist dieses Grundgefühl, diese Grundstimmung berechtigt, dass es einen Rückschritt gibt?
Ja, wo fange ich denn an? Irgendwie als eingefleischte Idealistin, aber auch Pragmatikerin sage ich, wir haben ja auf der einen Seite viel erreicht. Wir haben erreicht, dass es in den letzten 70 Jahren einem großen Teil der Bevölkerung besser geht, dass Bildung in vielen Ländern heutzutage für mehr Kinder möglich ist, dass Armut in vielen Teilen zurückgegangen ist. Auf der anderen Seite, was wir von Amnesty International jetzt in den letzten Jahren vermehrt beobachten, ist der Trend einer Politik der Hetze und Ausgrenzung. Das geht von einem Duterte auf den Philippinen mit seiner angeblichen Jagd auf Drogendealer, die vielen Unschuldigen das Leben kostet, über einen Präsident Xi in China, wo wir nach wie vor die meisten Todesurteile auch beobachten, bis hin zu sogenannten westlichen Ländern, die früher mal eine Hochburg von Menschenrechten waren. Ich denke an eine USA. New York findet gerade die Generalversammlung statt, erlebt einen Präsidenten Trump, der wie noch nie zuvor Prinzipien der Menschenrechte auch mit Füßen tritt, ein absolutes Folterverbot einfach negiert. Kinder von ihren Familien trennt an der Grenze, also höchst Kinderrechts-, Menschenrechtswidrige Sachen unternimmt und eigentlich die größte westliche Demokratie der Welt ist. Aber auch vor den Toren Österreich, wir werden es jetzt vom Aaron noch hören, machte dieser Abbau von Menschenrechten nicht Halt. Vielleicht ganz kurz noch zur EU. Ich möchte auch wirklich dem Aaron heute auch die Möglichkeit geben und Ihnen die Möglichkeit geben, vor allem zu Ungarn diesen Trend nachvollziehen zu können. Gerade in der EU muss man auch sagen, dass die Europäische Menschenrechtskonvention und unser Wertegerüst ausgehöhlt wird von gewählten Regierenden, von Politikerinnen in Polen, das bereits ein Verfahren gegen sich sieht, Ungarn, ein Innenminister Salvini in Italien, der vollkommen asylrechtswidrig und menschenrechtswidrige Forderungen erhebt, bis, und das muss man auch klar sagen, bis hin zu einem Bundeskanzler und auch hier einem Innenminister, die von konzentrierten Lagern sprechen, von Anlandeplattformen, die prüfen wollen, ob Asylanträge nicht vielleicht am besten gleich auf den Schiffen vollzogen werden. Auch hier der Trend, und ich sage absichtlich Trend, wir sind nicht dort, wo es Menschenrechtsverletzungen sind, aber es ist eine Politik der Ankündigungen von schweren Menschenrechtsverletzungen. Und es geht vor allem immer um eines, um eine Gruppe von Menschen als Sündenböcke darzustellen, ihnen Rechte abzusprechen und zu glauben, dass man damit politisches Kleingeld macht. Und dieser Trend zeichnet sich weltweit ab, geht schon seit ein paar Jahren so und ist auch bei uns in Österreich angekommen. Und gerade deshalb finde ich Events wie die heutige Veranstaltung, und ich freue mich wirklich, dass so viele von Ihnen da sind, so wichtig, weil es gibt nichts Besseres. Die Welt hat noch nichts erfunden, was diesen globalen Kitt der Menschenrechte ersetzen könnte. Wir haben ein wundervolles Geschenk bekommen vor 70 Jahren. Das sind Menschenrechte, die für Sie, die für mich gleich gelten, egal in welchem Land, egal in welcher Situation, woran Sie glauben mögen, welche Orientierung Sie haben. Wir sind alle gleich an Würde und Freiheit geboren. Und wenn wir uns das nehmen lassen, und das beginnt jetzt nicht mit Ihnen, nicht mit mir, uns geht es hier gut, das beginnt mit den anderen. Mit einer Gruppe, die sich selbst nicht verteidigen kann, die schwächer sind. Nur ich warne davor, weil irgendwann werden wir auch die anderen sein. Irgendwann betrifft es uns, wo wir in eine Notsituation kommen, wo wir vielleicht Hilfe benötigen, arbeitslos sind, krank sind, und diese Politik der Ausgrenzung, der wir gegen die anderen, wird einfach nicht Halt machen. Und wir müssen jetzt aufstehen, wo wir die Gelegenheit haben und uns für andere stark machen, weil das heißt auch, dass wir uns langfristig für uns selber stark machen werden. Daran glaube ich, und deswegen freue ich mich, dass wir heute auch diese Themen diskutieren können.
Ja, jetzt leite ich über zu Aaron. Amnesty International ist von den aktuellen Maßnahmen, die in Ungarn jetzt entschieden wurden, ja direkt auch betroffen. Aaron wird uns dann aus erster Hand berichten, wie die Situation in Ungarn ist derzeit. Amnesty International is directly affected by the measures currently being adopted by the Hungarian government. So Aaron, please, could you tell us firsthand what is the situation, or where did it begin?
Yes, thank you, and good evening. And I would like to apologize that I'm going to talk in English, but my German is very bad, so I'm sorry for that. But thanks to Stefan, hopefully you can follow what I'm going to tell you.
Also der Aaron stellt sich noch einmal vor. Er bedauert, dass er hier heute nicht auf Deutsch zu Ihnen sprechen kann, aber er freut sich, dass ich da bin, um seine Meldungen Ihnen deutlich zu übersetzen. Ich nehme an, dass viele von Ihnen Englisch können, aber für die wenigen, die es nicht ganz so firm sind, bin ich da.
So, even if I don't speak German, I think Anna was talking about the trend and how I will talk about how Hungary fits into this trend, because definitely Hungary is not a unique country in terms of having the so-called illiberal democracy or using populist government measures to silence critical voices and to basically hijack democracy.
Also es geht natürlich, wie Diana schon gesagt hatte, der Trend, der durch Europa geht, der findet auch in Ungarn statt, dieser Trend zu kritische Stimmen zu begrenzen bzw. stumm zu schalten, und Aaron wird darüber berichten.
The thing that makes Hungary unique, at least in the European Union, that Hungary and Prime Minister Orbán's government was the first European government who very systematically tried to eliminate the checks and balances and try to dismantle step by step the rule of law and the so-called democratic measures in a country. So in that sense, Hungary is and still is the leading power of this so-called illiberal trend that we now see in many other countries in Europe, such as Poland or Italy or Trump, which is not Europe, but you feel that this is definitely not something which is rare. The rarity is that it's happening at the European Union, which should be a community based on values like democracy, rule of law, and human rights.
Okay. Ist eine Ausnahmestellung vielleicht von Ungarn in Europa, dass Orbán versucht, hier kritische Stimmen zu eliminieren und einen Trend gegen die liberale Grundströmung zu etablieren und kritische Stimmen einfach auszuschalten. Dieser Trend führt sich dann weiter in Polen, in Italien und auch außerhalb von Europa mit Trump und es ist kein rarer Trend mehr. Es ist, geht in eine allgemeine Richtung, was allerdings in Ungarn hier gestartet wurde unter der Regierung von Orbán.
So when in 2010, when Orbán second came to power, he had a clear plan for Hungary. So one thing that you should know about Hungary and the current government is that they had a master plan how they would like to change the country. And they followed this plan step by step. So first, they hijacked the independent authorities like the judiciary, the constitutional court, and basically all those independent entities that should make sure that the government cannot do anything it wants.
Mit der Machtübernahme 2010 von der Regierung Viktor Orbáns wurde schon ein Plan installiert, beziehungsweise war schon in der Schublade, wie man das Land nach der Richtung von Orbán ändern könnte. Und zwar ging es darum, dass man zum Beispiel den Verfassungsgerichtshof aushebelte und Gesetze von langer Hand plante, um die Strömungen in diese Richtung der Regierung zu lenken.
And then their focus turned into to the independent media. So they were trying to either silence or at least buy off those media outlets that were criticizing the government. So today the vast majority of the Hungarian media is actually belonging to the government, either by oligarchs who are very close to Prime Minister Orbán and his circles, or owned by businessmen who has very tight connection to the government, which makes a very little space for independent media to exist. Still exists, still there are some outlets, but they are mostly online medias.
Die damals, also vor der Machtübernahme Orbáns, bestehende unabhängige Presselandschaft wurde nach und nach beschnitten. Und zwar wurde das vor allem dadurch zustande gebracht, dass Medien aufgekauft wurden, entweder von Regierungsstellen selbst oder von Oligarchen oder anderen Wirtschaftstreibenden, die der Regierung nahestehen. Es gibt noch einige Möglichkeiten, sich unabhängige Nachrichten zu beschaffen, aber diese bestehen vor allem im Internet.
And in 2013, they found the perfect enemy, a guy called George Soros, who is a Hungarian US businessman from the Wall Street, a billionaire, who owns some foundations called the Open Society Foundations, and he who donates to charities and NGOs that are promote human rights and the idea of open society.
Und im Jahr 2013 wurde ein Erzfeind gefunden bzw. geschaffen für die ungarische Regierung in der Gestalt des George Soros, eines der bekannten und erfolgreichen ungarischstämmigen US-Investors, der an der Börse ein Vermögen erwirtschaftet hat und das unter anderem in Stiftungen wieder im Land investiert, um vor allem Organisationen, die humanitäre Ziele und Menschenrechte fördern, zu unterstützen.
In August 2013, that was the first time in Hungary when there was a list published by a pro-government weekly, which listed NGOs that has some kind of connection to Mr. Soros. And Amnesty Hungary was on the list. It featured 13 different organizations. And basically the article was stating that those NGOs who are receiving any fund or any money from any of George Soros' foundations, they are traitors and they are fake NGOs and they are poses some kind of threat to Hungary and its national security.
Und dann im Jahr 2013 im August wurde eine Liste von NGOs, also von unabhängigen, nicht von der Regierung unterstützten Organisationen veröffentlicht, die von George Soros unterstützt wurden. Und Amnesty in Ungarn war auf dieser Liste. Was diese Liste auch noch beinhaltet, ist ein Hinweis, dass diese Organisationen für das Land eine Gefahr darstellen würden und die Listen bzw. Offensichtlich auch deren Unterstützer das Land, man würde sagen, einen Betrug am Land vornehmen würden.
So this is definitely not something new. So it's going on in Hungary for 5 years to stigmatize and running smearing campaigns against mostly human rights and anti-corruption NGOs. But there was a definite turning point in 2015 when the huge influx of refugees and asylum seekers hit Hungary. And basically since then, the Hungarian government is using migration or the so-called refugee crisis as a pretext to silence opposition media and also those NGOs who are openly criticizing the government.
Und im Jahr 2015 gab es dann eine große Schmierenkampagne gegen NGOs, die dadurch ausgelöst wurde, dass mit der Flüchtlingskrise Migration und diese Zuwanderung bzw. die Flüchtlingsströme stark thematisiert wurden und somit in den Mittelpunkt der Kritik aus Ungarn kamen.
So for some years it was mainly statements from the government and government officials about NGOs that these NGOs are anti-Hungarian, they serve foreign interests, they are foreign agents, they are the agents of George Soros and so on so forth. But last year there was also a turning point when they adopted the first law in Hungary which clearly targets NGOs, and it's basically a version of the Russian foreign agents law. It's called the law on the transparency of foreign funded NGOs or organizations.
Okay, es gab immer wieder Statements gegen NGOs, dass diese vor allem Agenten von ausländischen Behörden bzw. von George Soros sein würden, und das kumulierte sich und fand seinen Höhepunkt im letzten Jahr, als ein Gesetz erlassen wurde, das darauf aussetzte, NGOs, die durch ausländische Geldmittel gefördert werden, zu identifizieren bzw. auszuweisen.
The law requires those NGOs who receive a certain amount of foreign funding to register themselves as a foreign funded NGO. There is a website where you have to register to, so there is a list of NGOs, and you also have to put this label that you are a foreign funded NGO on your website and all of your publications. So let's say you are issuing a press release and you're supposed to put this label on even every press release or every official communications that you have.
Und dieses erlassene Gesetz fordert, dass sich die NGOs registrieren auf einer Liste, dass sie ausgewiesen sind als Organisationen, die Förderungen aus dem Ausland erhalten. Und dieser Hinweis muss auf allen Veröffentlichungen auf der Homepage im Internet ersichtlich sein, dass Förderungen aus dem Ausland erhalten werden.
Amnesty Hungary and some other NGOs, we publicly announced that we are not going to comply with this law. So we said that we are turning to the court. We did a constitutional complaint, and we also turned to the European Court of Human Rights because we feel that this law is definitely in contradiction with our basic human rights, like freedom of association or freedom of expression. So this was the first time when in Amnesty Hungary's history, Amnesty Hungary said that we are not going to comply with Hungarian law.
Und Amnesty Ungarn und andere Organisationen haben beschlossen, nicht mit diesem Gesetz oder diesem Gesetz zu folgen, haben sich an den ungarischen Verfassungsgerichtshof und an den Europäischen Menschengerichtshof gewendet und mit der Begründung, dass es gegen die Menschenrechte sei, vor allem gegen die freie Assoziierung mit einer Organisation. Und es ist das erste Mal, dass sich Amnesty in Ungarn gegen geltendes Recht in Ungarn stellt.
The government wasn't very happy. And they used this also as an excuse to smear us in the media. To a certain extent that in October 2017 they did a so-called national consultation, which is like a very interesting tool of the Hungarian government. Basically, it's a questionnaire that they are sending out to 8 million people and pretending that they are asking their opinion about different stuff. And this questionnaire was about the so-called Soros plan. So the actual title was National Consultation on the Soros Plan.
Und die Regierung war natürlich nicht glücklich über das Vorgehen von Amnesty und hat eine Kampagne gestartet, die darin auch endete, dass es im Oktober 2017 eine, soweit ich verstehe, eine Art Volksbefragung unter der ungarischen Bevölkerung unter 8 Millionen Menschen gab zu einem Soros-Plan, zu dem uns Aaron jetzt mehr noch sagen wird.
And Amnesty Hungary had the pleasure to be featured in this so-called national consultation in question number 5. We were accused that we are supporting terrorists and because we were working on a case, a guy called Ahmed H, who was charged with terrorism in Hungary. And Amnesty started a campaign on behalf of him because we felt that he's not a terrorist. So we were featured in this national consultation, which was sent out to 8 million people. But basically the aim was, you know, to again say that NGOs like Amnesty Hungary is working against the will of Hungary or of the Hungarian people.
Und in der Frage Nummer 5 dieser Volksbefragung war Amnesty in Ungarn vertreten, dahingehend, dass Amnesty sich für einen angeblichen mutmaßlichen Terroristen eingesetzt hat, namens Ahmed H. Und Amnesty hat eine Kampagne für diesen Beschuldigten geführt und wurde so von der Regierung gezielt ausgesondert und in dieser Volksbefragung noch genannt.
But this year, 2018, was also still very interesting. Two different laws were adopted that clearly are targeting NGOs. In June, a law which has the official title of Stop Soros was adopted, which basically threatens to imprison those individuals who are helping asylum seekers. So in Hungary today, if you are assisting or helping an asylum seeker to seek asylum or to seek a residence permit, you can end up in jail up to 1 year, and it's in the Vienna Code, and this was adopted in June this year.
Und im Juni dieses Jahres wurde ein Gesetz beschlossen, das so eine Art wie Stop Soros im Namen hat und das sich vor allem gegen Hilfe für Asylansuchende richtet. Und es gibt ein Strafmaß von bis zu einem Jahr für Individuen, die sich einsetzen, um Aufenthaltsbewilligungen und Ähnliches für Flüchtlinge zu beschaffen.
At the end of August, another law was adopted, which has the title the Special Tax on Immigration, which basically requires that those NGOs who are supporting migration, that they have to pay a 25% tax of their income to the state budget. And supporting migration, according to the law, basically could mean anything. So there are three examples. One, if an NGO is doing a media campaign or participating in a media campaign, no one knows what that means, or maintaining or building a network, also quite vague. But the third one is the best. If an NGO is doing a propaganda activity that sheds a good light on migration. Yeah. So this is supposed to mean supporting migration, and it's punishable by a 25% of tax. On immigration.
No, the 25% tax. Generally on
income? Yeah, on your income. Yeah.
Individual or the...
The organizational.
Sorry, so there was a special tax on immigration, and it is very... Ich sollte übersetzen, gell? Mein Gott.
I can do this.
Gut, versuchen wir es nochmal auf Deutsch. Also, es hat einen speziellen Passus für Zuwanderung gegeben, wo Organisationen bis zu 25% ihrer Einnahmen als Steuer an den Staat zahlen müssen, wenn sie in einer sehr schwammigen Formulierung gegebene Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel Mediakampagnen starten oder Netzwerke bilden oder einfach nur Zuwanderung propagieren. Und das Erfüllen eines Tatbestands dieses sehr schwammigen Paragraphen würde eben zum Zahlen dieser Steuer führen in Ungarn.
And you know, they are adopting laws, so this is the third law which is clearly targeting NGOs, but also this like smearing campaign keeps going on. So 4 years after the elections in April, the national elections, a pro-government weekly, which is owned by one of Prime Minister Orban's advisor, they made a list of approximately 200 individuals, and the list name was the list of the Soros mercenaries, and it listed name by name people who are working for NGOs such as Amnesty Hungary or other human rights NGOs, or some professors from the Central European University, and it was featured in a weekly, which clearly tells you that the smearing campaign is still going on.
Und es hat in diesem Jahr eine erweiterte Schmutzkübelkampagne gegeben. Es wurde in einer Wochenzeitung eine Liste veröffentlicht von bis zu 200 Personen, die ja so als Soros-Söldner bezeichnet wurden. Und diese Liste beinhaltet NGOs und auch Professoren an der Zentraleuropäischen Universität. Und das soll ein weiterer Stein in dieser Schmutzkübelkampagne sein, die ungarische Regierung führt.
The aim of this whole campaign, so the laws plus the government statements and the government communication, is to create an environment for NGOs and for individuals who dare to criticize the government, to create an environment of fear. So even they haven't implemented any of these laws for the time being, people are afraid to openly criticize the government. Even there are some NGOs, or like the Central European University, who suspended some migration-related activities of there. So the idea behind these measures is to create this chilling effect, to have a society where people are not standing up and not openly criticizing the government and its measures.
Und das große Ziel in Ungarn, durch diese Aussendungen und durch die Gesetze, die noch nicht in Kraft sind, soll dazu führen, dass es eine Stimmung der Angst in der Bevölkerung gibt, dass die Bevölkerung sich fürchtet, öffentlich Kritik anzubringen und die Gesellschaft mehr oder weniger am offenen Diskurs gehindert wird.
Yeah. Yes. So, thank you very much. Just let's clarify one thing.
Yep.
Ahmed Ha.
Yep.
He's not a terrorist. He
no.
was. I think he was involved in refugee protest at the Serbian border. Also Ahmed Ha war.
Yep.
Ich wollte nur das klarstellen, dass Ahmed Ha war natürlich kein Terrorist, sondern er war ein Flüchtling, der an der serbisch-ungarischen Grenze in Proteste verwickelt war. Daraufhin angeklagt wurde. Maybe you can just clarify.
Yeah. So in 2015, September of 2015, a day after Hungary closed its border and it built its fence on the Hungarian-Serbian border, there was a riot between the Hungarian police and a couple of thousands of refugees and asylum seekers. People, the crowd wanted to enter to Hungary. And they couldn't do it because there was the police and the fence. There was a riot, and Ahmed H. Was a part of this crowd, and he threw 5 stones towards the police during the riot. And he was charged with committing acts of terrorism in Hungary. And actually, 2 days ago, his conviction was upheld by the appeal court. And finally, he was sentenced to 5 years in prison for committing terrorism in Hungary. And Amnesty started to campaign on behalf of him in the beginning of 2017, because we think that throwing stones, it's a crime. So we are not saying that, you know, it's fine to throwing stones towards the police, but it's definitely not an act of terrorism. And the Ahmed.
Sorry.
Oh, yeah. Oh, I thought they forget. Sorry. Yeah, sorry. Okay.
A short recap.
Yeah, yeah. Sorry.
Also es auf Deutsch ist, es geht um Ahmed H., der im Jahr 2015 einen Tag nach der Schließung der Grenze zwischen Ungarn und Serbien verwickelt war in eine Auseinandersetzung zwischen Flüchtlingen und der Polizei. Also die Flüchtlinge wollten in das Land und die Polizei hat sie davon abgehalten. Und in den Ausschreitungen, die folgten, warf Ahmed H. 5 Steine gegen Polizisten und wurde daraufhin des Terrorismus angeklagt. Und inzwischen vor 2 Tagen vor einem Berufungsgericht wurde die Strafe bestätigt und die besteht in 5 Jahren Gefängnis. Amnesty Ungarn hat im Jahr 2017 angefangen, für Ahmed eine Kampagne zu führen, da natürlich das Steinewerfen gegen die Polizei von Amnesty nicht unterstützt wird, aber allerdings die Strafe als stark aus dem Rahmen gesehen wird und daher die Kampagne für Ahmed H. Sorry. Sorry.
Ja. Dankeschön. Thank you. Ja, Fragen? Fragen aus dem Publikum, Kommentare? Ja?
Okay. Ja, danke schön. Ich möchte die Diskussion noch ein bisschen anheizen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Sache nicht so einfach sich in dichotomen Mustern von Gut und Böse darstellen lässt. Die Situation von Ungarn hat jetzt eine... Das ist ein Statement. Ich stelle nie Fragen. Ich möchte sozusagen jetzt nochmal, ich möchte die Diskussion ein bisschen noch voranbringen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Situation in Ungarn genauso wie in Polen nicht vom Himmel gefallen ist. Wir müssen in diesem Zusammenhang zurückblicken auf die Transitionsphase sozusagen mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, als gerade auch der europäische Westen die Transitionsstaaten, wie eben auch Polen und Ungarn, mit aller Gewalt in einen Brutalo-Neoliberalismus gezwungen hat, Kredite auch des Internationalen Währungsfonds ganz massiv und eng damit verknüpft waren, mit den sogenannten Strukturreformen, die hier stattfinden mussten, was letztendlich in beiden Ländern, Ungarn und Polen, zu fatalen Folgen geführt hat, einer völligen Verelendung, einer großen Armut, letztendlich das, was wir auch kennen, sozusagen der völligen Aufgabe auch von staatlicher Verantwortung. Das, was wir heute hier erleben, ist, dass uns das alles jetzt auf den Kopf fällt. Die Menschen haben jetzt erstmals auch mit diesen nationalistischen, mit diesen illiberalen Demokratiekonzepten die Möglichkeit, sozusagen auf ein paternalistisches Angebot zurückzugreifen und sozusagen erstmals auch Segnungen einer staatlichen Wohlfahrt entgegennehmen können, die eben den Preis beinhaltet, dass man auch die Menschenrechte einfach opfert. Das darf man in diesem Zusammenhang nicht sehen. Ein anderes Beispiel. Ja.
I don't fully agree. So I think it's to some extent I think you're right, but it's really not just about Eastern Europe and the countries that were socialist before the transition. So we see this very trend in countries with long democracy as the US or as Italy. So I don't think that this is, you know, I don't think that this is an East-West problem. I think this is more like a problem of that there are some politicians like Orban who realize that this is a very useful or easy way to go. And obviously Hungary has its own problems since the transition. But I wouldn't say that, you know, this is because the West has take advantage of Hungary after the transition. But I'm not sure I got your point, but this is how I understand. Sorry if I'm mistaken.
I think you're right. Also Aaron sieht das nicht als generellen Trend nur im Osten, sondern es gibt die gleichen Probleme auch in westlichen Demokratien, die schon nominell sehr viel länger installiert sind, zum Beispiel in den USA oder in Italien. Orban sieht das nach seiner Meinung eher als Sprungbrett, um seine Ideen zu verwirklichen, unter anderem.
Ich möchte mal nochmal auf den Beginn zurückkommen, als Anne gesprochen hat darüber, dass sich die ganze Welt geeinigt hat auf Menschenrechte, die jeder Staat jedem Individuum zu gewähren hat. Wir haben auch gehört, dass diese Menschenrechte nicht überall gewährt werden. Welche Maßnahmen sind vorgesehen, sind überhaupt Maßnahmen vorgesehen gegenüber Staaten, die Menschenrechte nicht gewähren? Und wer entscheidet über solche Sanktionen?
Ich glaube, um es ganz runterzubrechen, es gibt zwei Seiten in der Gleichung. Das eine ist der Staat, der die Verantwortung dafür übernommen hat, Menschenrechte zu implementieren, diverseste Konventionen unterschrieben hat, Teil ist von der Europäischen Menschenrechtskonvention, von verschiedenen Einrichtungen, sei es Behindertenkonvention, sei es CEDAW, also die Konvention gegen für die Eliminierung aller Diskriminierung gegen Frauen. Das heißt, da gibt es Instrumente und der Staat hat sich verpflichtet, das einzuhalten. Das ist nichts, was jetzt auf die Staaten zukommt, wo sie sagen, davon habe ich nichts gewusst. Das haben Staaten unterschrieben und damit gesagt, ich verpflichte mich, das einzuhalten. Und der zweite Teil von der Gleichung sind wir. Das heißt, wir sind die Subjekte, wir sind die Nutznießer, Nutznießerinnen von Menschenrechten und wir müssen es auch einfordern. Das heißt, für mich ist es ein, wo kann ich als Individuum, als Gesellschaft auch meine Menschenrechte einfordern? Stehe ich auf, sage ich was? Wo hat der Staat das einzuhalten und welche Möglichkeiten habe ich dazu? Wir haben das Glück in Österreich, in einem Land mit relativ großer, wirklich nicht nur relativ, sondern mit großer Rechtssicherheit und gut funktionierenden Systemen zu leben. Das heißt, ich kann grundsätzlich auf mein Recht pochen und auch Recht bekommen, wenn ich denke, ich werde diskriminiert oder meine Menschenrechte werden verletzt. Es gibt andere, viele, viele Staaten, da haben die Menschen das Glück nicht. Da gibt es dann auch internationale Möglichkeiten, zu seinem Recht zu kommen, auch wenn es lange dauert. Ich denke an eine Kommission in Myanmar, die jetzt endlich eingesetzt wird, damit man dort auch die Kriegsverbrechen nachverfolgt. Ich denke an lange Verhandlungen auch nach dem Bosnienkrieg, wo letztendlich Kriegsverbrecher sehr spät, aber doch auch zur Rechenschaft gezogen wurden. Für mich ist das Wichtige immer, wo können wir es einfordern? Wo können wir als Zivilgesellschaft auch Möglichkeiten finden, immer wieder darauf hinzuweisen, das ist mein Recht. Das heißt, der erste Schritt muss sein, wissen wir, was unsere Rechte sind? Nehmen wir das wahr? Können wir uns einbringen in die Diskussion? Und welche Mittel habe ich? Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, Maßnahmen zu ergreifen. Amnesty ist eine davon. Aber es gibt ganz viele von Initiativen wie Friedensinitiative Linz bis hin zu Online-Petitionen. Ich glaube, es bedarf eben in dieser Gleichung immer an diesen zwei Seiten, wo man ansetzen kann.
Also eine Frage von mir im Zusammenhang mit dem EU-Verfahren gegen Ungarn. Soweit mir bekannt ist die Fidesz ja noch Mitglied der Europäischen Volkspartei. Bitte mich zu korrigieren, wenn das nicht stimmt. Gibt es eigentlich innerhalb der Europäischen Volkspartei, also ich habe schon so etwas Ähnliches gehört, Maßnahmen sozusagen, geplante Maßnahmen, also Sanktionen innerhalb der Europäischen Volkspartei gegen die Fidesz-Partei?
Is there a question? You should ask the European People's Party. I mean, for us, for Amnesty, and for an NGO in Hungary, the most important thing with the Article 7 vote was that the 2/3 of the European Parliament has voted yes. So that was our aim. Eventually, the EP has realized that there's something is going very, very wrong in Hungary. For a human rights perspective, or from our perspective, it's not a question whether Fidesz is still a part of the EPP. It's a political decision. So I can't, you know, I'm not advocating for kicking out Fidesz, or I'm not advocating for that the Fidesz should stay. For us, the important thing was that the EP adopts the resolution.
Also das Wichtigste für Aaron ist, dass das Europäische Parlament identifiziert hat, dass Ungarn dass es ein Verfahren gegen Ungarn geben soll und 2/3 des Europäischen Parlaments dafür gestimmt haben. Es ist für ihn keine Frage, ob Fidesz noch Teil des der Europäischen Volkspartei ist oder nicht. Das ist für ihn nicht der Kern der Sache, sondern eher, dass es eine Artikel 7 Entscheidung gegeben hat diese Woche.
Ich habe jetzt zur Abwechslung eine eher ins Persönliche gehende Frage. Sie haben gesagt, also dass vom Vereinsrecht her alles sehr repressiv ist in Ungarn, das kann man sich eh gut vorstellen. Wie ist es jetzt für Sie persönlich als Amnesty-Aktivist oder für eine Amnesty-Aktivistin? Werden Sie persönlich von Repression betroffen? Wenn ja, wie geht man damit um? Kann man sich schützen? Wie ist da die Situation jetzt auf die persönliche Ebene heruntergebrochen?
Probably the worst thing is that you'll never know what's going to happen the next day. So you'll get up every morning and you'll wonder, oh, God what's going to happen today. There's going to be a new law, there's going to be new death threats, or there's going to be the pro-government media harassing me or my colleagues. So there is this level of uncertainty which is like very, very stressful.
Also es gibt das Schlimmste ist, dass es jeden Tag eine Unsicherheit gibt, was heute auf einen wartet, sei es neue Gesetzesvorschläge oder Drohungen, Todesdrohungen, und man weiß nicht, was in den Pro-Regierungsmedien an jedem Tag verbreitet ist. Also das ist das Schlimmste für Aaron.
For me, who is doing a lot of interviews and I have this like quite public profile in Hungary, for me it's not a huge deal because I'm quite used to harassment and threats and this level of uncertainty. But there are colleagues, there are activists, there are volunteers, there are people we are working with that, you know, they are not used to. And if they see their picture featured in a pro-government week, daily or weekly, as listed as one of the enemies of the state, that's a totally different question. Because people are getting scared what's going to happen with them or with their relatives.
Also Aaron hat in Ungarn ein sehr, ist sehr öffentlich bekannt, also er führt Interviews und ist in der Öffentlichkeit oft präsent, aber er fürchtet sich eher für die Aktivisten und Freiwilligen, die nicht so im Rampenlicht stehen, wenn diese Leute, diese Freiwilligen auf Listen von Tages- oder Wochenzeitungen in Ungarn erscheinen als Feinde des Staates, dann würde das Ängste führen oder diese Leute einschüchtern und an ihrer Aktivität bzw. an ihrem Engagement hindern.
But sorry, I just one sentence. So I think the worst thing is as that you, the only thing that you can be certain is that something is going to happen to you or your organization or your work. But you'll never know what's going to happen and when. So there is this level of stress, which is like very hard to cope with.
Also es gibt dieses Grundverständnis, dass irgendetwas wird passieren, aber das wirklich Bedrohliche ist oder das was Ängste bringt, ist, dass man nicht weiß, wann oder was passieren wird, und bringt natürlich ein gewisses Stresslevel in jeden Tag für die Mitarbeiter der NGOs.
Gibt es eine Möglichkeit, wie die Zivilgesellschaft in Österreich ihre Arbeit unterstützen kann? Und wenn ja, wie? Is there a possibility for the civil society in Austria to support your work? And if so, how?
I think yes, and actually we got support from many civil society organizations from Austria and all over Europe. I think what it makes a real difference in our life is that that we know that you're there and you're supporting us. So any sorts of sign of solidarity, when you join to open letters, when you are just writing an email to us or to any other organizations, it doesn't seem a lot, but it's actually very, very useful. So in the last 1.5 years, our best time and, you know, our happy or most the happiest time was when we received some letters or some postcards or some emails from abroad, from activists or from organizations saying that we are with you guys, and that means a lot. Also, we are very grateful if you are supporting us on at the EU level when we are doing advocacy and whatnot. But these like personal messages and signs of solidarity, I think that really, really makes our life a lot better.
Also für Aaron und Amnesty in Ungarn ist es vor allem sehr wichtig, mentale Unterstützung aus dem Ausland zu bekommen. Also er beschreibt, dass die glücklichste Zeit in den letzten 1,5 Jahren war und ist, wenn sie Briefe, Postkarten aus dem Ausland bekommen, die positive
positiven Input geben und zeigen, dass das aus dem Ausland Unterstützung, wenn auch nur mentale, kommt. Es gibt natürlich auch Unterstützung auf dem EU-Level, aber für ihn persönlich sind diese kleinen Botschaften die besten Freudenspender und Unterstützung aus dem Ausland zurzeit.
Vielleicht ganz kurz für mich noch zum Nachhaken, auch für Amnesty in Österreich ist mittlerweile Ungarn eines der Hauptthemen für uns geworden. Ich meine, es ist wirklich nur ein paar Fahrstunden weg und wir werden uns nächstes Jahr verstärkt um die Lage der Zivilgesellschaft in Ungarn, aber auch in Polen kümmern und da mehrere Möglichkeiten auch bieten, wie man mitmachen kann und hier Zeichen der Solidarität auch setzen kann. Solidarity.
Ja.
Wenn Ungarn kein Rechtsstaat ist, wenn in Ungarn ständig Menschenrechte verletzt werden, bekommen die Ungarn dann auch Flüchtlingsstatus? Weil dann müssen sie massenweise fliehen von ihrem Land.
So the question is if there is ongoing violations of civil rights and while Ungarn is becoming less of a democracy, will the Hungarians then seek to become refugee states?
Ja, ich
hätte. This was a question. I hoped not. I mean, you know, 200,000 Hungarians has seek refuge in Austria after 56. So I'm truly hope that we are far from this again. But it's definitely true that Hungary is becoming less and less a democracy. And basically, we still have some democratic elements, like we still have elections, some sort of independent media, but basically the whole thing is hijacked by the government. So the Hungarian government is very good at using democracy as a kind of a charade, but you know, it's more like a cover-up, so Hungary can still be sold as a European and democratic country. But I'm hopeful that, you know, we'll not seek refuge in Austria. Not because Austria is not great. I'm just, you know, I just wanted to clarify that.
Also Aaron hofft, dass ungarische Staatsbürger in der Zukunft nicht in Österreich Asyl suchen müssen. Er weist darauf hin, dass es einige demokratische Elemente noch gibt in Ungarn, wie öffentliche Wahlen. Aber er merkt an, dass die ungarische Regierung unter dem Vorwand der Demokratie agiert und es natürlich Tendenzen gibt, dass die Demokratie hier weiter und weiter beschnitten wird.
Frau Schlag, ich habe eine Frage an Sie. Ich kann mich an Ihre einleitenden Worte natürlich nicht mehr ganz genau erinnern, aber Sie haben also bei Menschenrechtsverletzern mit Polen, glaube ich, begonnen, dann ist Ungarn gekommen. Ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber Österreich wurde von Ihnen in den vorderen Rängen genannt als Menschenrechtsverletzer. Also es ist mir bekannt, bedingt durch mein Alter, dass in allen Lebensbereichen es persönliche Übergriffe gibt, die Menschenrechte verletzen. Aber es ist mir nicht bekannt, dass von unserem Staat Menschenrechte bewusst verletzt werden. Und vielleicht darf ich Ihnen einen konkreten Hinweis geben. Sie haben die Anlandezentren, die als Augenblicksfiktion existieren, als Menschenrechtsverletzung genannt. Ich kenne den sachlichen Hintergrund Ihrer Aussage nicht.
Also erstens einmal habe ich auch erwähnt, Österreich ist ein sehr sicheres Land und wir haben hier eine Situation, wie wir sie in wenigen Ländern der Welt vorfinden. Es geht uns sehr gut, wir haben Institutionen, die unsere Menschenrechte gut sichern. Wir brauchen uns nicht vergleichen jetzt mit anderen Ländern und jeder, der uns weismachen will, wir müssten was fürchten, weil jetzt so viele Flüchtlinge nach Österreich kommen, der verkennt die Lage auch. Wirtschaftswachstum ist da, also noch einmal, Österreich geht es sehr gut. Worauf ich hinweisen will, ist, dass es Trends gibt und Tendenzen, die auch bei uns angelangt sind, wo dieses Spiel gespielt wird, wir gegen die anderen. Bei den anderen Menschenrechte auszuhöhlen ist okay, solange es uns nicht betrifft. Und deswegen sind wir noch lange keine Menschenrechtsverletzer. Aber ich denke nur, dass wir sehr gut aufpassen müssen bei der Wahl von Worten, bei der Wahl von Kommunikation und diese Anlandeplattformen, weil Sie es auch erwähnt haben, da geht es darum, in nordafrikanischen Ländern ganz konkret Zentren zu errichten, wo Menschen auf der Flucht Asylanträge stellen können sollen oder auch nicht, was ganz klar gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt und hier das Recht auf die Möglichkeit eines Antrages ganz klar verletzt wird. Das heißt, das sind einfach, ich würde mal sagen, Wortkreationen, die in den Raum stellen, dass sowas möglich ist. Auch ein Innenminister, der sagt, er kennt die Europäische Menschenrechtskonvention und er weiß, dass das möglich wäre, das ist einfach falsch. Da muss man auch faktisch dagegenhalten, wobei ich weiß, es geht schon lange nicht mehr um Fakten, sondern auch sehr viel um Emotionen. Aber ich würde uns einfach immer wieder einladen, dahinter zu schauen, so wie der Aaron auch erzählt hat, dieses System Menschen auf der Flucht, das Thema Asyl und Migration zu verwenden, um dieses Klima der Angst zu schüren, dahinter zu blicken und zu schauen, es geht eigentlich um ganz was anderes. Es geht um Machterhalt, es geht um ein System der auf der Korruption wie in Ungarn. Also da sind wir noch nicht dort, deswegen sage ich, wir sind ganz woanders, aber wir sollten einfach wachsam bleiben, weil es auch in Ungarn eine Frage von ein paar Jahren war, dieser ständige Verfall mit den kleinen Schritten. Genau.
Sie haben eine Frage im Zusammenhang mit dem Asylrecht. Haben wir in Österreich nicht schon längst die Situation, wissen wir von Amnesty Österreich sehr gut, dass das Asylrecht ausgehöhlt wird, beispielsweise durch die Notstandsverordnung. Also um jetzt gar nicht von diesen Anlandeplattformen zu reden. Es ist wirklich ein geltendes österreichisches Recht, dass in gewissen Situationen das geltende Asylrecht ja praktisch ausgehöhlt werden kann, durch diese ja schon bestehende, schon gesetzliche Notstandsverordnung.
Ja, wir haben in mehreren Stellungnahmen, das ist auch nachzulesen, ich weiß nicht, wie weit Sie ins Detail gehen wollen oder können wir auch im Detail diskutieren, was wir glauben, dass menschenrechtlich nicht durchgeht, von der Auslesung von Handydaten zur Nachvollziehbarkeit von Fluchtwegen bis hin zur Abnahme von Bargeldmitteln, ist da vieles drin, wo wir einfach glauben, dass das menschenrechtlich nicht okay ist. Die Regierung sagt, das wäre okay und man müsste das jetzt wirklich einmal durchkämpfen und ausjudizieren. Aber ich spreche auch an, eben wenn man von konzentrierten Lagern spricht, als Innenminister, für Menschen auf der Flucht, dann mag das jetzt keine menschenrechtliche Verletzung sein, aber es zeugt von einer Geisteshaltung, die klar menschenrechtsverachtend ist.
Ich würde gern vom Aaron wissen, er hat jetzt eine schöne Bestandsaufnahme der Situation in Ungarn gegeben, wie er glaubt, dass dieser Prozess wieder umzukehren ist.
Yeah, I was afraid that someone's going to going to ask this question. I don't know. But I tell you what we are trying to do as Amnesty Hungary. We've realized that basically there is a lot of people that we already lost in terms of communication because our resources is not comparable to the resource of the government, obviously. We don't have TV channels, we don't have newspapers. Basically what we have is some part of the online segment, but that's definitely not enough.
Yeah. Also Aaron hat jetzt nicht das, das Kochrezept, wie man das wieder rückgängig machen kann, aber er sorgt sich vor allem darum, dass viele Leute nicht mehr erreicht werden können, da große Zeitungen und die TV-Kanäle alle im Hand der regierungsnahen Machthaber bzw. in regierungsnahen Kreisen sind. Amnesty hat noch die Möglichkeit, über Online-Plattformen Informationen zu verbreiten, aber das kann natürlich nicht die große Masse erreichen.
So we we decided that we will heavily invest in one of our projects, which is the human rights education. So basically we said that if we want a better society in Hungary and if we want people that would, you know, stand up for human rights and rule of law and democracy, then we should invest a lot more in young people. So we are still trying to extend our operation on the human rights education field, and this is something which is obviously a long-term plan, because when you are starting to work with kids who are 6 years old, you know, it takes a while. But currently I see no other feasible option for Hungary and for Amnesty Hungary than to work with young generations. And hopefully if you are managed to keep them occupied and you keep them talking for a lot of years, they will understand why it's important to have civil society, free media, elections, independent bodies in a country. And we can hope that eventually we'll have a better society that will stand up against people like Orban and his government, but that's the long-term plan. But
also es gibt einen Langzeitplan, den Amnesty in Ungarn verfolgt, und das heißt eine Human Rights Education, also eine Erziehung oder Ausbildung in Menschenrechten, die bei Kindern im Alter von bis zu 6 Jahren oder von 6 Jahren an anfängt und darauf abzielt, eine bessere Gesellschaft, ein Verständnis für Menschenrechte und Ähnliches in der Jugend zu installieren. Aaron versteht, dass das ein Langzeitplan ist, dass das nicht von heute auf morgen geht, aber das Verständnis in der Jugend zu schaffen für freie Medien und Wahlen und wie man zu einer besseren Gesellschaft wiederkommt.
No, go ahead.
I have one question, because wir haben vorher schon gesprochen, und eine Auswirkung von der Politik Orbans ist, dass sehr viele junge Leute Ungarn verlassen. So, ich glaube, dass es eine Herausforderung für Ungarn gibt, because we were talking before this event that many young people actually leave Hungary because of this politics of Orban, you know. So this might be a challenge in the future that for the country.
It's already a challenge. I mean, basically everybody who can afford or a good student enough will immediately leave the country after they become 18. So like 9 students out of 10, they are seeking a university abroad to have their studies there. So it's definitely still, I mean, it's a huge issue right now, and it's going to be worse. And I'm not saying that Amnesty Hungary can reverse this process, obviously, but I think part of the reason why these young people are leaving Hungary, because they see no future or no alternatives. So it's not just because Orban, it's like this whole hopeless environment. And I think with having a better education system and with having like actually a community that can, you know, stand up, we might have more people to stay. That's my plan.
Also Aaron sieht das als große Herausforderung für das Land, junge Leute im Land zu behalten. Wer kann und wer ein guter Schüler oder Student ist, verlässt das Land. Er sagt, 9 von 10 Schülern wollen außerhalb des Landes studieren. Grund unter anderem sei es nicht nur Orban, sondern dass es generell einen sehr schlechten Ausblick gibt. Es gibt so diese Mentalität, es gibt im Land keine Zukunft, keine Alternativen für uns. Aber seiner Ansicht nach wäre ein Weg, das wieder rückgängig zu machen, in eine bessere Ausbildung für die Jugend in Ungarn zu investieren.
And sorry, just to clarify, the problem is not that they are going to study abroad. The problem is that they are never coming back. So it's good that they are, you know, going university on abroad. The problem is that they're never coming back to Hungary.
Also natürlich ist das Problem, dass sie nicht nur im Ausland studieren, sondern dann nicht mehr zurückkommen ins Land.
In Bezug auf die Human Rights Education würde mich interessieren, wie das konkret umgesetzt wird. So regarding the Human Rights Education, this long-term plan, I'd be interested in how it's implemented, like in a little more detail.
So the idea behind human rights education is that we also the Amnesty stuff is going to schools and doing human rights courses, but the idea is that we train volunteer trainers who can go to schools and to kindergartens and talk about human rights, not just in general, but in like the rights of refugees, the rights of Romas, and all sorts of topics. So we are trying to multiply the number of the trainers that we have. On a yearly basis, Amnesty Hungary is very small, so on a yearly basis we reach around 5,000 kids in a school. But we would like to extend it to the whole, for the whole extension of the nation. The problem is that the Hungarian government has took over the whole public education system. So basically there are two types of school which Amnesty has access to.
Okay, Talay. Es schaut zurzeit so aus, dass unter anderem Amnesty Aktivisten in die Schulen und Kindergärten gehen und dort den Unterricht durchführen. Ein Plan ist, dass man Professionalisten ausbildet, die in Schulen und Kindergärten die Ideen weiter verbreiten. Es ist so, dass im Moment ungefähr 5.000 Kinder pro Jahr in Ungarn erreicht werden. Diese Zahl soll natürlich erhöht werden und im besten Fall sollen alle Kinder in Ungarn so eine Ausbildung bekommen. Das Problem, auf das Aaron jetzt noch weiter eingehen wird, ist, dass die Schulen zu einem großen Teil öffentlich oder zum ganzen Teil öffentlich erhalten werden.
So the two types of schools are either the very rich Budapest based quite liberal schools where the teachers and the parents that doesn't care about the government and they will invite Amnesty because they think it's important that their kids have, you know, they have a different aspect or they see a different aspect, or the very, very poor, usually segregated, mostly schools with Roma students. So we kind of miss the middle. And the reason for that is that many schools are no longer belonging to the municipality. They are directly belonging to the state. And we've seen instances where there was like, you know, the teacher or the headmaster was saying, or even a parent, that you shouldn't invite Amnesty because they are anti-government, they don't like government, or they are trying to teach your kids how to be gay. So there is also a quite dismiring campaign also going on in the public education.
Also es gibt zwei Arten oder zwei Typen von öffentlichen Schulen, die in und um Budapest, wo sehr liberal unterrichtet wird und wo Amnesty oft eingeladen wird, über Menschenrechte, über Flüchtlinge und Roma und andere Themen zu berichten. Und die zweite Art ist eine sehr segregierte Schule, in wo die Schüler oft sehr arm aus ärmlichen Verhältnissen kommen und wo Amnesty nicht so gerne gesehen wird und oft auch beschuldigt wird, falsche Ideen zu verbreiten. So diesen Mittelweg an Schulen gibt es nicht in Ungarn.
So the plan for the next years is that we are trying to get out from Budapest and doing these trainings in the bigger cities. And we hope that with the help of the local teachers and local parents, we can actually sustain some courses and some human rights education outside of Budapest as well. The good news is that there are many teachers who are really frustrated when the government tells them how they should teach the kids. So they are seeking these opportunities that an NGO like Amnesty can offer. So it's like actually there are many good and brave people out there. But obviously there are some people who are afraid that, you know, they will not get the government's fund if they invite Amnesty. But the good news is that there are still a lot of people who would like to have NGOs like Amnesty.
Der Plan für die nächsten Jahre ist, aus dem Großraum oder aus der Stadt Budapest in die größeren Städte sich zu verzweigen und dort auch diesen Unterricht für Menschenrechte durchzuführen, also aus Budapest dann in die nächstgrößeren Städte sich auszubreiten. Es gibt dort Unterstützung der Lehrer und von Eltern, die sehen, dass es gut ist, einen liberalen Unterricht durchzuführen. Allerdings gibt es auch Lehrer, die oder Schulerhalter oder Direktoren, die sich fürchten, Gelder aus der Regierung zu verlieren, wenn sie Amnesty in die Schule lassen.
Okay. Meine Frage richtet sich oder schließt an die Diskussion jetzt an. Meine Frage ist, die Stellung von Amnesty innerhalb der NGO-Organisationen. Wie viel Kommunikation oder Zusammenarbeit oder sind Sie da Einzelkämpfer in Ungarn? Wie kann man das, wie würden Sie selber Ihre Rolle einschätzen?
The good side of this whole government harassment is that the Hungarian NGOs have realized that they have to work more closely together. So at the beginning of 2017, we founded this coalition or cooperation between the Hungarian NGOs called Civilization. It consists around 230 NGOs who are working together on a daily basis to try to have a counter narrative to the government's anti-NGO campaign. These are very different NGOs. So there are NGOs which are bigger, there are environmentalist NGOs, there are anti-corruption NGOs, there are the classic dog shelter NGOs, so all sorts of NGOs.
Also das Gute an der oppressiven Politik der Regierung Orbáns ist, dass sich die NGOs untereinander jetzt gut zusammengeschlossen haben, und zu Anfang 2017 hat es eine Kooperation namens Civilization gegeben, der sich 230 sehr verschiedene NGOs angeschlossen haben. Also Aaron hat erwähnt, Umweltaktivisten und natürlich Menschenrechtsaktivisten oder auch so Sachen wie verschiedene Aktivisten. What kind of NGOs? Kind of everything, just, basically.
Yeah. Anti-corruption, environmentalist.
Genau, also gegen Korruption und Umwelt und so weiter.
Dog shelter, sorry. Amnesty has a special place in Hungary. We don't really have like many international NGOs in Hungary. So basically there is Amnesty International and Transparency International, but you know, these two are very different. Amnesty is the only campaign organization. So we are the only one who is actively campaigning on certain human rights issues. The other human rights NGOs or watchdog NGOs are more like providing legal counseling and legal help to people. So in that sense, Amnesty has a unique position, and we actually keep or we're trying to maintain this position. So we are trying to focus more on campaigning and advocacy. But in the last, let's say, 1.5 years, Amnesty Hungary is working a lot more on Hungarian issues than ever before, obviously.
Also Amnesty in Ungarn hat einen sehr speziellen Status. Da ist eine der der wenigen NGOs ist, die eine internationale NGO ist. Und sie zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie Kampagnen führen für Menschenrechte. Also andere Organisationen bieten nur Rechtsberatung oder Unterstützung auf persönlichem Level an, aber das Herausragende an Amnesty in Ungarn ist diese sichtbaren Kampagnen für Menschenrechte in Ungarn.
Es ist wunderbar, was Amnesty International tut in Ungarn. Gibt es andere EU-Länder, wo auch Amnesty sich so gut beschäftigt? Auch in Österreich, weil Österreich ist nicht zu vergleichen mit Ungarn. Aber trotzdem nimmt auch diese Richtung langsam, weil Österreich unterstützt schon die ungarische Regierung. Und dann möchte ich wissen, welche Wichtigkeit, welches Gewicht, welche Stimme hat Amnesty in die EU-Parlament? Kann man schon wirklich Ungarn anzeigen? Hat man das schon, glaube ich, gemacht? Was ist die EU-Antwort? Und ja, das ist das.
I have no idea.
Vielleicht ganz allgemein, ich glaube, was wir sehen, der positive Trend dahinter ist diese oppressive Politik in Ungarn. Beschneidungen von Menschenrechten auch gerade in Europa führt dazu, dass mehr und mehr Menschen aufstehen und dass mehr und mehr Menschen auch sagen, sie wollen diese Art der Politik nicht und diese Art der Vereinnahmung. Das heißt ja auch immer, auch unsere Politikerinnen sagen ja, wir tun das, weil die Bevölkerung das will. Und da erleben wir gerade einen sehr positiven Trend an Menschen, die wirklich aufstehen und sagen, wir gehen wieder auf die Straße. Ich denke an Polen, aber auch an Rumänien, wo wirklich innerhalb kürzester Zeit hunderttausende Menschen auf der Straße waren. Aber auch in Ländern wie Venezuela, Südkorea, das sind wirklich Trends. Das heißt, das ist eine Trendumkehr, so wie der Aaron auch gesagt hat, die Zivilgesellschaft merkt, da geht es jetzt wirklich um viel. Und Amnesty in dem Sinne gibt ja nur eine Stimme weiter. Das heißt, die 7 Millionen Menschen weltweit, die sich bei Amnesty einsetzen, das ist das Kapital auch einer Organisation wie Amnesty. Mit der Legitimation kann Amnesty auch an Verhandlungstische gehen und sagen, da stehen 7 Millionen Menschen weltweit dahinter, dass wir das einfordern. Und das funktioniert. Aber eben nur dadurch, das ist auch immer das Bild, das ich habe, diese breite Masse an Menschen. Und da gibt es ganz viele Menschen, die jetzt nicht so sichtbar sind, aber da gibt es eine breite Masse an Menschen in Österreich, in anderen Ländern, die diese Politik nicht wollen. Und denen wollen wir eine Stimme geben. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sichtbar zu werden und sich einzubringen. Und das ist das Positive an diesem Trend. Und das wird hoffentlich auch eine Trendumkehr schaffen, dass wir sagen, wir stehen auf. Wir lassen uns da auch nicht mehr hinters Licht führen. Wir lassen uns da nicht mehr vereinnahmen. Wir zeigen auch Solidarität mit Ungarn, aber auch für uns selbst. Also wir tun das ja auch für uns selbst. Ich denke mir immer, wenn wir nicht für andere aufstehen, jetzt wo wir es können, wird es irgendwann zu spät sein. Und das, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wir haben es oft erlebt. In der Vergangenheit, auch in Österreich und jetzt auch in anderen Ländern. Also ja, Amnesty hat eine Stimme und diese Stimme ist eigentlich ihre Stimme, die wir auch hoffentlich gut und glaubwürdig auch weitergeben und uns dafür einsetzen, dass sie gehört werden. Und das funktioniert wirklich. And in the case of Hungary, how did Amnesty negotiate in the European Parliament? And what was the answer of the European Parliament?
In the case Amnesty hat in Brüssel ein Büro.
That the voice of Amnesty be the voice of 7 million people who work for Amnesty, and that there's a bit of a change in the perception of what you can do to stand up against.
Sonst kann ich das
sagen.
Amnesty International hat im Büro, in Brüssel ein Büro. Wir sind auch vor Ort stehen auch in direktem Kontakt mit den diversen Parteien.
Ungarn, ja. So fortunately, we are very well heard at the European Parliament. So Amnesty Hungary and all the sections and the Amnesty Office in Brussels, we did, I think, a very good campaign and a very good advocacy work around the European, the Article 7 vote. So Amnesty is one of the organizations which opinion was highly featured in the so-called Sargentini report. So we are regularly consulted with the EP, with the Commission, with the Council of Europe, with other UN bodies. So it's, you know, we are very well heard. The problem is not, the question was not that whether Amnesty is heard or not. The question whether to what extent this is a political decision. So everybody at the European Parliament know what's going on in Hungary. The question is not that. The question is whether the European People's Party, especially, will they stand up for human rights, or will they say that because of the European Parliament's election next year, it's safe for us to not to confront Fidesz and Orbán. And that was the real question of this vote, not whether the Sargentini report is factual, because it is. So, and I'm have to, yep, just a second. And gladly I have to say that the European People's Party and the whole European Parliament, I think they did what is right. So they chose not the political answer, but rather the legal answer or the right answer to this question.
Also, Aaron, ist sich sicher, dass Amnesty eine sehr gute Stimme in Europa hat, wie wir schon gehört haben, über das Brüsseler Büro und auch eine sehr gute Kampagne in der Kommission, im Parlament etc. geführt hat. Er glaubt, es ist vor allem eine politische Entscheidung, was in Brüssel passiert. Die Situation in Ungarn ist bekannt unter den Politikern und die große Frage war jetzt, soll man unter anderem in der Europäischen Volkspartei und generell im Parlament, soll man sich gegen Ungarn stellen oder soll man das Ganze eher zudecken im Sinne der europäischen Wahlen im nächsten Jahr? Und er ist sehr froh darüber, dass es eine Entscheidung für die Menschenrechte gegeben hat und für ein rechtsstaatliches Unterfangen im Sinne der Artikel 7 Entscheidung in Brüssel.
Danke. Ich möchte wahrscheinlich ziemlich zum Schluss schon noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Der Untertitel der Veranstaltung heißt ja 70 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, also 70 Jahre und Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Das bringt mich so auf die Idee, dass die Menschenrechte ja nichts Statisches sind, das einmal am 10. Dezember 1948 proklamiert wurde, sondern dass die auch einem Wandel unterworfen sind, einer ständigen Weiterentwicklung. Und da wäre es vielleicht von allgemeinem Interesse, Anne, ein paar Worte dazu zu sagen, wie entwickeln sich Menschenrechte weiter, wie geht Amnesty damit um, wie ist der Prozess in unserer Organisation in Bezug auf die Entwicklung der Menschenrechte.
Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, die Grundidee dieses, wir sind alle an Würde und Freiheit und gleich geboren, die bleibt die gleiche. Das heißt, da gibt es ein Koordinatensystem, das für uns alle gilt, egal wo wir sind. Das heißt, das bleibt unverrückbar und das gibt ja auch Sicherheit. Ich denke mir, es wird auch so viel argumentiert, wie unsicher wir nicht leben. Aber das ist für mich eine große Sicherheit, immer wieder darauf zurückzukehren. Auf der anderen Seite gibt es Weiterentwicklungen, gesellschaftliche, aber auch rechtliche, die natürlich Amnesty mit einbezieht. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel jetzt an einer Position zum Klimawandel. Das heißt hier zum Beispiel, was bedeutet das, wenn eben Global Warming und Climate Change, was bedeutet das für die Menschenrechte? Da werden große Migrationsströme auch auf uns zukommen. Was heißt das für Menschenrechte? Das heißt, hier entwickeln wir auch laufend unsere Positionen weiter. Ich glaube, für uns ganz kurz, was wir begriffen haben als Menschenrechts Organisation und was der ganze Sektor begreift, ist, dass wir besser sein müssen im Kommunizieren. Wir müssen einfacher werden, wir müssen besser darstellen können, um was es eigentlich geht. Es sind keine Rechte für irgendwen anderen da draußen oder für irgendwen, na sicher auch, aber es betrifft uns in unserem tagtäglichen Leben, dass unsere Kinder in die Schule gehen können, dass wir eine Gesundheitsversorgung haben, dass wir eine Mindestsicherung haben, die mindestens so viel ist, und zwar für alle gleich. Das sind unsere Menschenrechte hier in Österreich und sie sind relevanter als je zuvor. Das heißt, wieder zurückzukommen auf das Wesentliche und dabei besser werden in diesem Sagen, was es eigentlich geht. Das haben wir gelernt in den letzten Jahren, weil einfach die Herausforderungen jetzt gerade so groß sind, dass wir uns auch selber überdenken. Und deswegen sind auch so Veranstaltungen auch in Dialog treten und ich bin auch total dankbar für Feedback. Ja, was kommt wie an? Sind wir noch immer zu weit weg? Kommt es an? Ich glaube, das ist die wichtigste Herausforderung für uns in den nächsten Jahren. Wir wollen die Menschenrechte wieder heimbringen, in jedes Zuhause, in jedes Heim, zu jedem Menschen, weil es uns alle betrifft und weil es uns alle verbindet. Das wäre so mein Schlusswort schon.
Wir haben noch 6 Minuten.
Für Aaron.
Wow, and I have like 5 minutes to answer that.
2.5, I'm doing that.
Two and a half, okay. Okay. I'm pretty sure Anna covered, like, you know, there are new developments that declarations like the Universal Declaration of Human Rights doesn't cover. On the field of counterterrorism, internet, refugee stuff, whatever. I think what is important to realize that these documents are still valid. Okay? So it's not outdated. Obviously, there are new developments, but you'll never have a declaration or any kind of human rights document that will cover everything. What is really important about the Universal Declaration of Human Rights? Basically, the symbol. So, after the Second World War, the countries agreed that we don't want another world war, we don't want another Holocaust, we are trying to do everything to avoid that. And for that, we are going to cooperate closely on a multilateral level with each other, even if we don't agree on certain issues, but there are some certain rules that we all trying to keep in mind, that we are trying to sustain.
Okay, I'll do one big round. Also Aaron sagt, es gibt natürlich neue Entwicklungen, die passieren, wie das Internet, wie Terrorismusbekämpfung, aber es ist ganz wichtig, dass die Menschenrechtsdeklaration vor 70 Jahren noch immer relevant ist für uns heute. Sie ist ein Symbol, das nach dem Zweiten Weltkrieg installiert wurde, um zu sagen, nach dem Krieg, nach dem Holocaust wollen wir zusammenarbeiten und kooperieren. And now second part.
So I think what is really important to remember is that even if people like Donald Trump or other politicians are telling you that the world has changed and now everything is on a bilateral matter, that, you know, we are having an agreement with China and we are having a separate agreement with other countries, these documents are still valid. Obviously, you won't find every answer in that document because it's 70 years old. But I think what we have to maintain and sustain is basically the symbol and like the general approach that there are certain issues in the world that would apply to Bangladesh, to Hungary, to Austria, and to each and every country. And then we can have a debate on the rest, that how are we going to tackle climate change, refugees, counter-terrorism, but there are certain rules, and this is the set of the certain rules that will always be valid and be always be with us. That's my hope.
Also Aaron sagt, dass obwohl sich die Welt verändert und es vor allem auf gegenüber globalen Abkommen eher auf bilaterale Abkommen sich ändert in letzter Zeit, ist die Menschenrechtsdeklaration noch immer ein Grundgesetz oder ein Grundnetzwerk an allgemeingültigen Ideen, die noch immer relevant sind. Es gibt nicht Antworten auf alle Fragen, aber es ist ein Regelwerk, das uns einen Grundgedanken geben soll, auf den wir dann für spezielle Fragen aufbauen sollen.
Ja, eine Frage geht noch. Ja, bitte.
Entschuldigung, ich hätte nur eine kurze Frage. Was ist eigentlich das? Wir sind jetzt bei der EU dabei, ja? Und Ungarn ist ja auch ein Mitglied jetzt geworden, also vor 10 Jahren. Aber jetzt wollen wir wissen, wer zur EU kommt, die haben ja bestimmt die Menschenrechte drinnen, ja? Denn es darf ja niemand zur EU beitreten, wenn er nicht die Menschenrechte unterschreibt, ja? Und warum ist eigentlich das überhaupt so, dass die Möglichkeit besteht, dass man sich von den Menschenrechten verabschiedet? Da tritt man dann wieder aus von der EU, oder?
I respect them. It's just my government who doesn't. No, but seriously, yes, that's the question. That's the question. What the EU can do with a country which, despite the fact that it signed every possible document, that it's not complying with the human rights rules. And I think the EU wasn't prepared for countries or for governments like mine. So now the EU has to come up with different mechanisms and different solutions to have a response to that. Because, you know, as the EU was founded, it's like, you know, this club where it's, you know, when someone is joining, they take it granted that everyone will play by the rules. And then we and also other countries come to the picture. So I think the EU has finally realized that it actually needs mechanism and sanctions to keep the countries on track. And this is something that the EU has totally, you know, missed in the last couple of years, because no one was thinking that there is going to be government or governments that will deliberately target the EU values or the EU principles. So in that sense, the EU is still developing. The EU is not a finished project. The EU project is not a finished project. But after the Article 7 vote, I'm pretty hopeful that the EU will manage to come up with ideas and solutions. Definitely a thing that we should keep in mind, that as long as there is one country that can veto the whole thing with the Article 7, that's not a working mechanism.
Also das ist natürlich die Frage, was die EU machen kann. In der Ansicht von Aaron war die EU nicht vorbereitet darauf, dass so etwas passieren könnte, und muss jetzt erst neue Lösungen dazu erarbeiten. Die Genesis der EU beinhaltet ja, dass die Regeln der EU eingehalten waren, implizit. Und es wurde in den letzten Jahren verschlafen, Mechanismen und Sanktionen zu erarbeiten für Länder, die sich oder Regierungen, die sich gegen die EU stellen. Aber das ist für ihn eine Möglichkeit bzw. ein Muss der EU, sich in diesem Falle in diese Richtung weiterzuentwickeln. Und er denkt, dass es jetzt mit dem Artikel 7 schon in die richtige Richtung geht, dass solche Möglichkeiten der EU in die Hand zu geben. Aber solange sich ein einziges Land aus dem Staatenbund gegen eine Resolution stellen kann, ist das noch immer nicht gut genug.
Ja, vielen Dank. Wir sind am Ende. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank, Anne, dass du extra von Wien angereist bist. Dankeschön, Aaron, dass das Budapest extra angereist ist. Thank you for coming.
Thanks for having me.
Danke, Stefan, für die Übersetzung. Gerne. Vielen Dank. Yep. Das ist wirklich super. und natürlich auch Ihnen fürs Kommen und für die rege Beteiligung. Und ich hoffe, der Abend war auch spannend für Sie. Und wir können uns alle engagieren, also mit vielleicht zum Schluss diesen Aufruf, engagieren wir uns, engagiert euch. Und ich glaube, Sie können bei Amnesty mitmachen. Es gibt sicher viele andere Möglichkeiten, also jeder auch im Rahmen seiner persönlichen Möglichkeiten sich für die Menschenrechte einsetzen. Sie sind für uns gemacht und wir müssen sie auch verteidigen. In diesem Sinne, danke fürs Kommen und kommen Sie gut nach Hause. Einen schönen Abend.
Danke auch für die Aufmerksamkeit.